Dominik? Klingt nach einer echten Type.
Du hast einen Expressbrief geschickt. An Brian.
Haare im Thunfisch. Ein ALF-Podcast.
Shana will ich nicht. Ich möchte Batman.
Willi, ich glaube, meine Hand ist gebrochen. Lass mal sehen. Nein, ich denke, da ist nichts.
Vielen Dank, Professor Röntgen.
Hier sind Illustrierte und ein hübsches Puzzlespiel. Es ist kaputt.
Hallo da draußen, das hier ist Haare im Thunfisch, euer plüschiger Polit-Podcast. Und an den Mikrofonen sind wie immer John McLaughlin, knallhart nachgefragt, weißt du? Und Senator Gil Hasenpfeffer. Nein, das sind wir nicht. Wir sind's, eure Thunis, Lars.
Nein, Entschuldigung, Gil Hasenpfeffer, Hilfe! Oh, oje, 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 das ist die... Also, das hat mich jetzt wesentlich mehr mal wieder zum Lachen gebracht, als das bei der, als deine Einleitung bei der letzten Folge. Wobei die auch sehr, sehr gut war, muss man natürlich sagen.
Ja, ja, ja.
Aber das?
Man kann nicht immer ins Schwarze treffen.
Ja.
Aber ich werde jetzt mehr das Wort Toonies einbauen, weil jetzt tatsächlich schon von zwei verschiedenen Seiten haben Zuhörende uns Toonies genannt. Und das finde ich irgendwie süß. Das finde ich besser als liebe Haarige, liebe Thunfische, ne, wie ich manchmal die Zuhörenden genannt habe. Ich finde, wenn man uns Toonies nennt, das klingt für dich wahrscheinlich so wie Goonies und den Film magst du ja sehr, sehr gerne.
Sehr.
Und
sehr.
Deswegen, ich bin mit Toonies, bin ich okay.
Und es ist auf jeden Fall besser, wie mir von einer Zuhörenden zugetragen wurde, wenn man uns HITler nennt. Weil, ne?
Ja, das ist
nicht so prickelnd.
Überhaupt nicht. Brian, was ist dir diese Woche Spannendes, Besonderes, Skurriles passiert?
Diese Woche nicht, aber ich habe mal wieder eine Geschichte aus meiner Krankenakte.
Oh, bitte. Podcast Deutschland wartet darauf.
Oh, ich hoffe doch nicht. Oh, ich hoffe doch. Na, wie dem auch sei. Wie ihr lieben Zuhörenden nicht wisst, weil der liebe Lars es so gut hinbekommt, das alles so rauszuschneiden, dass man meinen wirklich über Monate andauernden, schlimmen Husten während den Aufnahmen nicht hört.
Das war krass zwischendurch. Ja, ja, ich erinnere mich.
Man muss dazu sagen, ein Teil davon ist natürlich, weil ich halt auch immer noch rauche. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Meine Frau hat mich dann zum Arzt geschickt.
Mhm.
Der Arzt meinte, aufgrund meines Backgrounds, da ich ja schon mal allergisches Asthma hatte, er verschreibt mir ein Spray, wir machen aber zur Sicherheit einen Bluttest und wir lassen mal die Lunge röntgen.
Ich mag das, wenn die so gründlich sind.
Ja, ja, auf jeden Fall. Dieser Arzt, das ist so ein klassischer Hausarzt, wie du ihn dir vorstellst, mit seinem Kittelchen, seiner Lesebrille, seinen weißen Haaren, alles total super. Props gehen hier raus an den Herrn Dr. Klein in Karlsruhe. Sehr gut. Der TLDR, Blutwerte okay, Lunge okay, seit ich dieses Spray benutze, ist mein Husten wesentlich besser geworden. Meine Frau sagte unlängst zu mir, Mensch, das macht ja wieder Spaß, neben dir im Bett zu liegen und zu schlafen. Ja, und der nächste Step wird sein Allergietest und dann mal austarieren, wie wir da weiter rangehen. Aber wie gesagt, er ist wesentlich besser.
Ja, ich kann das aus der letzten Aufnahme sogar bestätigen. Also da waren deutlich weniger Huster als in den Aufnahmen zuvor. Also das kann, also ich merke es ja schon.
Hervorragend.
Also wenn ich dir das irgendwie zertifizieren muss, dann und kannst du es deinem Hausarzt auch vorlegen, dass das eben auch von einem Podcast-Mediziner eben hier auch noch
Podcast
bestätigt werden konnte.
Ist dir auch was Medizinisches passiert oder eher was Erfreuliches?
Eigentlich was Erfreuliches. Ich bringe ja öfters mal meine Ukulele ins Spiel, wie du ja vielleicht weißt. Und da ist mir tatsächlich bei einem der letzten Auftritte etwas passiert. Ich habe so aus einer Laune heraus am Anfang einer Show mal Down on the Corner von CCR mit einem deutschen Text gespielt. Ich habe mir da selber einen Text so ausgedacht. Ich dachte mir, es wäre doch ein guter Einstieg in die Show. Einfach mal so. Und das war so durchwachsen. Also ich habe das sehr, sehr viel geübt zu Hause. Aber es ist eben auf der Bühne nochmal was anderes. Bei meinen Textbeiträgen und so bin ich nicht ganz so nervös, wie ich nervös bin, wenn ich die Ukulele in der Hand habe. Das ist für mich noch ein neues Setting. Und deswegen hat meine Hand auch ein bisschen gezittert und ich dachte hinterher so, ja okay, ich bin da fehlerfrei durchgekommen einigermaßen. Ich habe einen Takt gehalten, der Text saß auch, Leute haben anständig geklatscht, aber ich war nicht so ganz zufrieden. Weißt du, und dann wirst du gespiegelt, dann kommt am Ende des Abends tatsächlich, kam da eine Dame zu mir und sagte, wo kann man eigentlich so schön Ukulele spielen lernen?
Oh,
und
schön.
Ich nehme ja noch nicht mal ein Jahr Unterricht und ich habe noch sehr, sehr viel zu lernen. Das würde mein Lehrer euch auch bestätigen, dass ich noch sehr, sehr viel zu lernen habe. Aber ich finde es großartig, dass man offenbar die Fortschritte schon sieht, die ich mache. Und ich hätte nie gedacht, dass ich dieses Instrument mal auch nur ansatzweise beherrschen würde. Und das war, ja, mein schönes Erlebnis der letzten Tage.
An dieser Stelle würde ich gerne noch unseren Zuhörenden auch nochmal eine ganz kurze Anekdote erzählen. Ich hatte unlängst Geburtstag und der liebe Lars hat mir ein Ständchen gebracht und hat mir das per Sprachnachricht geschickt mit der Ukulele. Und den Text würde ich ganz kurz gerne repetieren. It was something like this. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Dosenheini. Happy birthday to you. Danke dafür nochmal. Das hat mich sehr, sehr erheitert und sehr erfreut.
Es ist krass, wie viele Menschen im März Geburtstag haben. Also ich habe tatsächlich noch zweimal mehr ein kleines Geburtstagsständchen spielen müssen.
Tja, im Sommer gezeugte Kinder.
Ja, stimmt.
Nehmen wir es, wie es ist.
Ja, die Mathematik hilft wie so oft. Nicht immer, zum Beispiel hilft sie mir nicht bei der zuhörenden Post. Das war eine beschissene Überleitung. Wir machen jetzt aber trotzdem die zuhörenden Post.
Nein, die war super. Die war super.
Ich habe mal hier die Kommentare bzw. die Zuschriften zu unserer vorletzten Folge über eine Reise durch die Nacht zusammengetragen. Da schreibt zum Beispiel der René: Für mich sticht diese Alf-Folge extrem heraus, weil sie so vielschichtig ist. Wir erfahren etwas über Alfs Vergangenheit auf Melmac, aber auch über Willys wilde Zeit, bevor er Kate kennengelernt hat. Ebenso erleben wir ein lustiges Abenteuer von Alf und Willy, in dem die beiden ihre Beziehung noch einmal richtig vertiefen hin zu einer engen Freundschaft. Eine Folge mit viel Tiefe, Witz und Emotionen. Also ich würde sagen, der René hat dazu 100% recht.
Ja.
Und die 5 Sterne, die er dieser Folge gibt, die unterschreibe ich auch. Und wahrscheinlich sind das auch die besten Folgen, wo eben Witz, Emotionen, ja, und ein kleines bisschen Tiefe mit drin ist und ein bisschen Action, wie in dieser Folge natürlich auch. Dann haben wir eine Rundum-All-Folge, die auf jeden Fall in die Top 10 gehört.
Yep. Ich vermeide jetzt zu sagen absolut, weil ich will nicht, dass das auf deine Bullshit-Bingo-Karte kommt.
Nein, ich bleibe bei auf jeden Fall. Ich habe letztes Mal, die Zuhörenden müssen selber mal gucken, ich habe auf jeden Fall 10 ungefähr gezählt.
Oh.
Das sind auf jeden Fall schon mal weniger als sonst. Mal gucken, ob wir dir das noch abtrainiert bekommen.
Oh, ich denke nicht. Oh, schauen wir mal.
Dann schrieb Lars: Hallo Schottergass und Weichen Steve, mein Lieblingszitat ist von Brian nicht ganz vollständig interpretiert worden. Der Zug entgleist und alle Tramper kotzen ihre Bohnen aus. Der killt mich jedes Mal. Schöne Folge von euch, freue mich alle 14 Tage auf Harem Thunfisch.
Das tut mir sehr leid, lieber Lars, das habe ich tatsächlich abgeschnitten. Und ja, ich gebe dir da vollkommen recht, absoluter Monster-Gag. Und alle Trams kotzen ihre Bohnen aus.
MP schreibt: Hallo Jungs, klasse Folge, bitte mehr davon. Kleiner Hinweis, es heißt nicht, Willy war konstatiert, sondern Willy war konsterniert. Musste ich loswerden, kann ich anders.
War ich das, der es verkackt hat?
Ja, du sagst öfters mal statt konsterniert, konstatiert. Und ich glaube, ich habe dich ein-, zweimal korrigiert und danach habe ich es gelassen. Weil das macht man einfach im Eifer des Gefechts vermutlich.
Auch ich bin nicht perfekt. Ich werde es auf jeden Fall versuchen zu vermeiden. Das war Absicht, der zählt nicht.
Und dann als letzte Wortmeldung zu Eine Reise durch die Nacht. Nemo schreibt: Abendessen mit Kinobesuch, das Netflix und Chill der späten 80er.
Ha, ja, ja. Stimmt.
Ja, aber zwischen Abendessen mit Kinobesuch und Netflix und Chill kam ja noch was anderes, nämlich was eigentlich noch deutlich intimer war, zumindest intimer als ein Kinobesuch, war der Videoabend auf Couch. Ne? Das war natürlich auch toll. Mit der jeweiligen Dame des Herzens. Das war
ja, das habe ich das ein oder andere Mal tatsächlich auch gemacht. Ob es ein Happy End gab oder nicht, das sage ich jetzt nicht.
Mein lieber Brian,
ja.
Mein Zettel liegt hier. Meine Strichliste kann beginnen, meine auf jeden Fall Brian-Bullshit-Bingo-Strichliste. Und mit der zuhörenden Post sind wir durch. Und dann würde ich sagen, gebe ich dir mal das Mikro, worüber quackeln wir heute?
Heute über der Traumkandidat, a.k.a. Hail to the Chief. Strahlausrüstung USA, 7.12.1987. Strahlausrüstung Deutschland, 10.02.1989. Auf die Ausstrahlungsmetrik gehe ich jetzt nicht mehr ein, nee. Weil das hat sich, wie ich glaube letzte Folge sagte, auch schon so eintariert. Hail to the Chief, das ist ein Marschstück, welches in der Regel zu Ehren des Präsidenten der Vereinigten Staaten gespielt wird.
Genau, also, sehr oft, wenn der irgendwo auftaucht, dann wird das gespielt. Das habt ihr alle auch schon mal gehört, das ist die, 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 oder so ähnlich, ne Brian?
Hail to the Chief! Wir verehren ja unseren Knuffel-Außerirdischen so sehr, deswegen springen wir jetzt in den Prolog. Und er sitzt am Esstisch und beäugt kritisch, ich kann es nicht anders beschreiben, einen Bleistift. Und das ist schon wieder ein Hinweis darauf, wie gut das Puppenspiel in dieser Folge ist, denn der Kopf der Puppe ist so leicht schräg und er hat diesen Bleistift in der Hand. Und allein das ist schon gut. Auftritt Willy, der sich zu Alf setzt. Interessante Konstruktion, sein Bleistift. Wo kommen die eigentlich her? Nun, da gibt es eine ganze Reihe von Theorien. Wie wäre es mit der kürzesten? Schreibwarengeschäft. Kein Monstergag, aber kurz und knapp. Alf gibt sich damit zufrieden, erfüllt scheinbar etwas aus, was Willy direkt identifiziert als einen Antrag auf Eintrag ins Wahlregister. Also Alf möchte wählen. Und Willy sagt halt, du kannst nicht wählen, du bist kein Bürger. Dann beantrage ich eine Versicherungskarte. Die brauchst du nur, wenn du arbeiten willst. Passe!
Ich finde dieses US-Wahlsystem immer noch befremdlich. Dass du dich eben, um überhaupt zur Wahl gehen zu dürfen, erstmal mehr oder minder aufwendig registrieren lassen musst. Die Prozedur ist auch von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Hat wohl auch damit zu tun, dass du in den USA kein Meldewesen wie hierzulande hast. Weißt du, du ziehst irgendwo hin, du fängst irgendwo an zu arbeiten, Steuern zu zahlen und in dem Moment, ja, wohnst du eben da. Aber wenn du denn wählen willst in diesem Staat, dann musst du dich eben nochmal extra registrieren lassen. Das ist ja die Art von Freiheit, wie der Amerikaner sie versteht.
Also dieses Wahlsystem, ich denke, beziehungsweise ich weiß, das wissen unsere Zuhörer nicht, aber ich weiß es, dass du dich da sehr, sehr gut vorbereitet hast. Ich denke, das Wahlsystem in den USA werden wir noch etwas mehr beleuchten. Und ganz ehrlich, für mich ist das ein Buch mit 7 Siegeln. Hier mit diesen, mit diesen Swinging States und die Wahlmänner und Ding und Dong und hast du nicht gesehen. Das ist ja furchtbar.
Historisch gewachsen.
Oh Gott, ich hasse diesen Ausdruck. Vor allem beruflich. Ja, das haben wir schon immer so gemacht. Furchtbar. Aber Alf wäre nicht Alf, wenn er nicht eine Idee hätte. Na? Er wird einfach Lynn heiraten, dann ist er ein Bürger, dann kann er wählen. Und dann lasse ich sie fallen wie eine heiße Kartoffel. Alf. Ja, es wird zuerst hart für sie werden. Sie wird heulen, zu viel trinken. Alf.
Zu viel trinken!
Willy versucht ihn immer wieder zu unterbrechen. Aber dann wird sie sich mit einem Bongo-Spieler namens Joaquin einlassen. Alf, du wirst ihn mögen. Er ist keine rote Beete.
Er ist keine rote Beete.
Warum? Warum rote Beete?
Wir wissen, dass Alf sie nicht mag, ne? Das soll ja auch nicht auf die Pizza drauf. Oh Gott.
Der Dialog, also Willys trockene Antwort ist, weder du wirst meine Tochter heiraten, noch dieser Joaquin. Und du wirst auch nicht wählen. Ich frage mich, warum Willy sich hinterfragt, wie Alf auf einen Bongo-Spieler namens Joaquin kommt. Ich verstehe es nicht. Aber Joaquin wird jetzt auch nur noch einmal ein Thema sein, dann werden wir von dem Bongo-spielenden offensichtlichen Südamerikaner. Nee,
er muss tatsächlich eine Koffeinfantasie sein.
Ja, wahrscheinlich. Na großartig, ich habe keine Stimme im Parlament, Joaquin wird einfach deportiert und er muss rote Beete essen.
Und die Schlusspointe ist...
Wie viel Tassen Kaffee hast du heute schon getrunken? Die Puppe zittert. 40! Wieso?
hast du mal ansatzweise 40 Tassen Kaffee getrunken?
Nee.
Also 10 Tassen Kaffee. Das habe ich tatsächlich irgendwann mal gebracht. Aber ich meine, das ist sowieso, das ist nicht gut für die Murmel, das ist nicht gut für den Organismus, es ist aber erst recht nicht gut für die Peristaltik. Also es ist gar nicht.
40 Tassen Kaffee. Also scheinbar, das gibt für mich so interpretativ schon mal den Hinweis, dass Alf sich tatsächlich für das politische System interessiert. Und meine Vermutung wird sich bestätigen, liebe Zuhörer, denn wir springen in Akt 1, das Tonzimmer.
Und er ist nicht der einzig politisch Interessierte in dieser Familie.
Ja, Alf und Brian sitzen am Wohnzimmertisch. Brian spielt mit Spielzeug und jetzt kommt ein Punkt. Wir hatten ja bei der Nacht, in der die Pizza kam, das war ja das mit dem Astronauten.
Ne? Mhm.
Genau. Und das war ja ein fiktives Spielzeug, was es so nicht gab, wenn ich mich recht entsinne, oder? Es war angelehnt an die Transformers.
Ja.
So. Mit was der kleine Brian hier spielt, ist tatsächlich ein wirkliches Spielzeug, das es gab. Und zwar basierend auf der Zeichentrickserie Starcom.
Mhm.
Eine US-amerikanische Zeichentrickserie aus dem Jahr 1987. Und das Spannende bei diesem Spielzeug war, dass jede Figur und auch Fahrzeuge, die hatten an den Unterseiten Magnete. Und man konnte die quasi so kombinieren. Man sieht ja auch im Bild, da ist so ein weißes, größeres Raumschiff und so ein kleines, schwarzes.
Mhm.
Und die Dinger gab es tatsächlich. Und, was noch eine Besonderheit ist, diese Raumschiffe und Fahrzeuge, die konnten spezielle Funktionen ausführen. Irgendwie sich die Flügel entfalten oder sonstiges. Und, das ist die letzte Besonderheit, das Ganze war rein mechanisch. Ohne Batterien oder sonstiges.
Hast du das mal in Natura gesehen? Oder gab es das hierzulande nicht?
Es gab es hierzulande mal, aber es war zu teuer und ich durfte es nicht haben. Das haben meine Eltern nicht genehmigt. Aber es gab es hierzulande tatsächlich, glaube ich auch, wenn ich mich recht entsinne.
Mhm.
Aber die Zeichentrickserie habe ich gern geschaut.
Mhm.
Aber das nur als kurzer Exkurs. Kate kommt ins Tonzimmer. Ich muss darauf achten, dass ich Tonzimmer sage. Ratet, was wir heute Abend machen. Als Antwort, wir schlagen uns voll, bis wir kleine blaue Punkte vor den Augen haben.
Business as usual?
Nein, wir sehen uns die Präsidentschaftsdebatte im Fernsehen an. Und da komme ich auf dich zurück, lieber Lars. Kate ist scheinbar wirklich sehr Politik interessiert.
Mhm.
Und Lynn will nicht, Ausspruch von Kate, ja, das ist aber wichtig, weil du wählst ja jetzt auch. Der Kommentar des Außerirdischen, ja Lynn, höre auf deine Mutter. Wieso? Machst du auch nicht. Sie ist nicht meine Mutter. Und wieso da kein Lacher eingestreut wird, das verstehe ich nicht.
Weil er im Original da ist. Ich finde es auch seltsam. Ja, das fand ich auch seltsam.
Okay. Okay, das ist spannend. Ich meine, das ist wie eingangs. Das ist kein Monster-Gag, aber es ist ein Gag. Aber okay, spannend.
Es bekommt dadurch so irgendwas leicht Melancholisches, oder? Wenn man den Lacher weglässt,
ja,
so explizit.
Natürlich.
Komisch.
Ja, sie ist nicht meine Mutter, weil die Mutter ist wahrscheinlich mit Melmark explodiert.
Ja.
Mama hat den ganzen Tag gegessen und mein Vater hat alles kaputt gemacht. Auf jeden Fall hat Lynn keine Zeit, denn sie geht ins Einkaufszentrum und der kleine Brian ist scheinbar komplett informiert, denn Eidechse, da haben wir ihn wieder, unseren Freund Eidechse, er hat nämlich einen neuen Job in einem Stehrestaurant, Würstchen am Stiel, und sie wollen hingehen und sich über sein Haarnetz lustig machen. Lynns Aussage, Brian, hör auf, meine Telefongespräche mitzuhören. Brians Antwort, hab ich nicht, Alf macht das. Der Knuddelchaot insistiert weiterhin darauf, dass Lynn sich doch diese Debatte ansehen soll, was Kate ein bisschen verwundert und wieso er sich denn für Politik interessiert. Du kannst Fragen stellen. Auf Melmark war ich Mitglied der Demokatzen. Wir waren eine politische Partei und eine Schubidu-Gruppe.
Und eine Schubidu-Gruppe. Es ist natürlich eine Doo-Wop-Group gewesen, ganz klar. Ja, die Demokatzen, das waren die Democats. Und da musst du ja bloß ein R hinzufügen und dann hast du die Democrats. Da hast du die Demokraten dann. Ja. Das ist ein schönes Wortspiel.
Das ist wirklich schön.
Darf kannst du natürlich im Deutschen nicht so schön übertragen, dass, weil einfach Katze länger ist als das englische Cat.
Aber da habe ich mich drauf gefreut, weil ich hatte so eine Vermutung. Aber Wir wissen nicht, ob Willy sich jetzt freuen wird, denn er kommt gerade durch die Tür. Er wird begrüßt. Hallo Dad, hallo Dad, hallo Schatz. Alf, hallo Liebling.
Und dann dieses zarte Winken.
Ja. Das habe ich hier auch aufnotiert.
Da spule ich immer zweimal zurück.
Weil ja.
Ich muss das nochmal gucken.
Also, sie haben scheinbar wirklich eine sehr spezielle Beziehung. Ne? Wir erinnern uns an die letzte Folge. Ah, für meinen Willi tue ich alles.
Ja.
Aber scheinbar tut er es ja nicht. Denn Kate merkt an, du kommst ein bisschen spät. Du hättest anrufen können. Ich habe angerufen. Der Außerirdische? Ach ja, Willi lässt sagen, er kommt ein bisschen spät. Willis Kommentar, Alf, warum kannst du meine Anrufe nicht aufschreiben? Sie eignen sich nicht zur Niederschrift.
Sie eignen sich nicht zur Niederschrift.
Das ist doch...
They're hardly quotable. Es lohnt, so nach dem Motto, es lohnt sich nicht, sie zu zitieren.
Meine Güte.
Schon, da ist es, sie eignen sich nicht zur Niederschrift. Das ist wirklich eine tolle, eine kreative Übersetzung. Schon mal der erste Verneiger vor den Übersetzern heute. Ja.
Sie eignet sich nicht zur Niederschrift. Auf jeden Fall verlässt Lynn das Zimmer. Willy kurz, und diese Geste mit dem Zeigefinger zur Tür, die finde ich auch geil. Und Kate berichtet halt, wo Lynn hingeht. Willy sagt, ach ja, die große Neueröffnung. Ach, du weißt davon? Ja, ich habe da gegessen. Du hast schon gegessen. Willy steht auf. Die trockene Antwort des Außerirdischen. Ach ja, du brauchst dich nicht um das Abendessen für Willy zu kümmern. Er ist unterwegs, seine Kleinigkeit. Und Enskidin ist da so wundervoll. Nochmal vielen Dank. Warum ist er ins Einkaufszentrum gefahren? Hat er nicht gesagt. Willis Antwort? Neue Schuhe. Ach ja, habe ich vergessen.
Das ist der Gipfel.
Ey, aber mich macht jedes Mal dieses, er ist unterwegs, seine Kleinigkeit kaputt. Oh, und jetzt geht's los, denn die Debatte beginnt. Wir sehen den Moderator John McLaughlin, Gil Hasenpfeffer und Nathan Peel. Und bevor du den Alarm ausrufst, möchte ich nur noch kurz Alfs Kommentar abgeben. Ha, ich kann Hasenpfeffers käseweißes Schienbein sehen. Aber jetzt, 3, 2, 1, Gaststar.
Alarm. Mann!
Wir haben noch ein paar Folgen Zeit, wir kriegen das hin. Spätestens in der letzten Folge zählen wir das ordentlich im Tempo 80 BPM aus.
Würdest du mich bitte nicht an die allerletzte Folge erinnern? Das wäre sehr, sehr nett.
Oh, entschuldige.
John McLaughlin spielt sich hier selbst.
Wer ist das?
Er war Moderator und Produzent der McLaughlin Group, einer wöchentlichen politischen Diskussionsrunde im US-Fernsehen. Also wir haben hier einen waschechten Polit-Talker vor uns. Vor seiner Karriere war er Jesuitenpriester und Redenschreiber für Richard Nixon. Das muss er auch.
Jesus!
Und nicht nur hier bei Alf spielte er sich selbst, sondern auch in den Filmen Dave, den liebe ich, den Film. Und, da geht es ja auch um den Präsidenten, und Independence Day. Auch im ersten Mission Impossible hatte er einen Gastauftritt.
Stopp, Dave ist der mit John Goodman, ne?
Nein, das ist King Ralph, glaube ich, meinst du. Dave ist der mit Kevin Klein.
Ah, oh, Kevin Klein, großartiger Mann. Führe fort, ich habe dich unterbrochen, Verzeihung.
Nö, ist in Ordnung. Er eröffnet ja den Reigen mit, heute Abend äußern sich die Kandidaten zu den Themen der Wahl. Ich bin John McLaughlin. Und warum ich am Anfang dieser Harem-Thunfisch-Episode gesagt hatte, hier John McLaughlin und Knaller hat nachgefragt.
Weiß, ne?
Weiß. Das ist, weil er im Original auch wie so ein bissiger Hund rüberkommt, der John McLaughlin. Er sagt nämlich, tonight the candidates face the issues and me. I'm John McLaughlin.
Also sie stellen sich den Aufgaben und mir.
Genau. Richtig. Ja, und dann zu seiner Linken und zu seiner Rechten sitzen auch noch zwei Leutchen, und zwar einmal ist es Lou Felder als Senator Gil Hasenpfeffer. Im Original Gil Hossenpfeffer. Hossa. Hossa.
Es darf wirken. Nein. Nein.
Gastauftritte hatte er in Krimi- und Actionserien, Straßen von San Francisco, Starsky und Hutch, Chips, Remington Steel, Airwolf, Trio mit vier Fäusten. Merkst du was? Knight Rider, Agentin mit Herz, Hunter, Spezialisten unterwegs, A-Team, Cagney und Lacey und Matt Locke. Und viele weitere. In Soaps und Drama-Serien haben wir ihn gesehen, zum Beispiel in Dallas, Unter der Sonne Kaliforniens und den Colbys. In Sitcoms war er Wer ist hier der Boss, Golden Girls, Der Prinz von Bel-Air, Murphy Brown, Das Leben und ich. Und ein Blick auf die Kinoleinwand, sie ist weiß. Nein, das wollte ich nicht. Ein Blick auf die Kinoleinwand. In Midnight Run wirkte er mit, in Bruce Allmächtig und in Die Maske. Und damit meine ich jetzt nicht den mit Jim Carrey, sondern dieses Filmdrama von 1985, für das Cher einen Oscar bekommen hat.
Genau, Cher, genau. Mickey Rourke, Eric Stoltz.
Ein sehr schöner Film. Ja. Ja, und auf der anderen Seite sitzt Brian Stokes Mitchell als Congressman Nathan Peel, natürlich Nathan Peel im Original. Der gute Mann hatte Gastauftritte in Roots, Die nächsten Generationen,
Love Boat.
Endlich. Lang nicht mehr gehabt.
Endlich, ich war schon die ganze Zeit drauf.
Ich war gar nicht mehr warm. Ja. So. Hotel, Trapper John M.D., Harrys wundersame Strafgericht, Der Prinz von Bel-Air, Frasier, Crossing Jordan, Alles Betty, das war ja verliebt in Berlin in einer deutlich lustigeren US-Fassung, Glee, The Blacklist, Bull, Elementary, meine Lieblingsserie,
und Elementary.
Prodigal Son. Und auf der großen Kinoleinwand sah man ihn in einer kleinen Rolle in Ghost Dad, diese Komödie mit Bill Cosby, und in Tick, Tick, Boom. Aber viel häufiger sprach er in Zeichentrickserien. Die Wauzis, Spürnase Scooby-Doo, Fantastic Max, Paddington Bear, Captain Planet, Mäuse an der Macht und Batman, Animaniacs, die Bieber-Brüder und der Pinky und der Brain. Narf! Genau, das hat er so gemacht.
Du bist der John McLaughlin unseres Podcasts, ne? Immer knallhart recherchieren, nachgefragt, ne? Sehr, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ich, liebe Zuhörer, ihr müsst jetzt ein bisschen mit die Brücke schlagen, denn ich gehe nochmal kurz zurück auf die Schienbein-Geschichte, denn Alf sagt auch noch, mir war gar nicht bewusst, wie unattraktiv das menschliche Bein sein kann. Willis Antwort? Könnten wir diese Diskussion bitte abbrechen? Was gibt's da zu diskutieren? Seine Beine sehen aus wie Zahnpasta. In diesem Moment steht Willi auf, entreißt Alf die Fernbedienung, stellt lauter und setzt sich wieder hin. Knall hat nachgefragt, John McLaughlin fragt Gil Hasenpfeffer Haushalt. Gil Hasenpfeffer erzählt das, was ein typischer Politiker erzählt. Ne? Er redet viel und sagt eigentlich gar nichts. Der Kommentar von Alf ist, das ist doch alles nur eine Riesenkanne kalter Kaffee. Kate interveniert, korrigiert ihn, aber Alf kontert ganz einfach. Wenn ich Haushalt einsparen will, dann muss ich, was sagt er, weniger ausgeben?
Als ich einnehme, genau. Ja.
Genau, was ganz Einfaches. In diesem Moment zieht sich Willi das Hosenbein hoch und die Puppe Wirk, wo wir gerade von Zahnpastabein reden.
Und dann kommt wieder das mit der Nase.
Ja! liebe Zuhörende, behaltet Willis untere Körperregion.
Oh Gott, da kommt ja noch mal was.
Bitte, behaltet sie im Hinterkopf. Kate will auf jeden Fall die Debatte weiterhören. Also sie sagt wortwörtlich, ich will den kalten Kaffee hören. Als nächstes geht's weiter. Das rote Telefon klingelt. Die Sowjets sind am Zug. Und da schieße ich mal kurz den Ball zu dir, Lars. Weil es gibt ja so ein bisschen Aufschluss, in welcher politischen Lage wir da gerade in der USA sind. Also kalter Krieg offensichtlich.
Ja. Ich denke, was wichtig ist, ist, dass diese Folge zur Strahlausersung in den USA in den damaligen US-Präsidentschaftswahlkampf fiel. Und dass wir hier eine ganze Menge lernen über die Innenpolitik, über auch ja, agierende Personen. Und da habe ich auch gleich mindestens zwei Beispiele habe ich da. Ja, und auch so ein bisschen drumherum auch über das System. Man lernt eine ganze Menge aus dieser Folge, aber man lernt nur ja, sehr, sehr wenig in der deutschen Fassung, eher im Original. Aber da komme ich dann jeweils drauf zurück.
Ich finde es auf jeden Fall spannend, dass das in einer Sitcom thematisiert wird. Das spricht auch wieder für diese streckenweise wirklich intelligenten Drehbücher.
Ja.
Auf jeden Fall, nachdem McLaughlin referiert hat, was denn die Kandidaten tun.
Muss man hier Striche machen.
Oh, da war's. Referiert McLaughlin darüber, was die Kandidaten tun will, wenn das rote Telefon läutet, der Sowjet steht vor der Tür und Alfs trockener Kommentar, ich werde den zerknirrten Kerl in der Mitte wählen.
Und das kommt aus dem Off, ne?
Ja!
Ähnlich wie, Willi, kriege ich auch ein Akkordeon?
Nein.
Und da sagt er im Original nicht zerknittert, das habe ich mir rausgesucht. Da sagt er, can I vote for the acerbic guy in the middle? Also acerbic? Alf nimmt den Moderator als scharf oder bissig wahr.
Ah, okay. Das würde jetzt zu der Einleitung passen im Motor, ne?
Genau. Knallhart nachgefragt.
Weißt du, auf jeden Fall ist diesmal der Nathan Peel dran, der Phrasen drischt und Alf kontert wieder mit ganz einfachen Antworten. Ne? Und Willis trockener Kommentar. Erwartest du, dass Frau Thatcher und Gorbatschow sich küssen? Frage der Zahnpasta.
Stopp, dreimal ja. Stopp.
Oh, dreimal.
Ja,
dabei war
absolut.
Ich doch extra langsam.
Nee, das ist Nathan Peel oder uns Nathan sagt, wir haben nichts zu fürchten außer der Furcht an sich. Ne?
Ja.
Im Original sagt er, we have nothing to fear but fear itself. Das ist ein Ausspruch, den Franklin D. Roosevelt in seiner Antrittsrede 1933 verwendet hat. Und jetzt kommt's. Im amerikanischen Original sagt Peel, dass Joe Biden das gesagt hätte. Warum ist das witzig? Bei der Präsidentschaftswahl 1988 stieg Joe Biden, der war damals schon politisch aktiv, bereits im Sommer 1987 aus dem Kandidatenrennen aus, nachdem Plagiatsvorwürfe gegen ihn erhoben wurden. Er hatte nämlich eine Rede des britischen Labour-Vorsitzenden Neil Kinnock kopiert. Und das wird hier in dieser Szene überspitzt, indem so getan wird, als ob Joe Biden sich jetzt auch noch ein Zitat einverleibt, von dem jedes amerikanische Kind weiß, dass es von Franklin D. Roosevelt ist. Ist das Hammer?
Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Wow.
Das ist... Und das war so ein Augenblick, wo ich dachte, ey Alter, ich bespreche hier gerade eine Alf-Folge, wo gehen wir denn jetzt gerade hin?
Ja. Wo biegen wir denn ab? Genau. Ne?
Und dann jetzt die Schleife zu dem zurück, was du gesagt hast. Erwartest du, dass Frau Thatcher und Gorbatschow sich küssen? Ist im Original, do you expect Reagan and Gorbatschow to kiss? Spannend, dass im Deutschen weder Reagan gesagt wird, der während der Erstausstrahlung in den USA noch Präsident war,
ja,
noch Bush gesagt wird, der bei der Strahlausstrahlung in Deutschland mittlerweile US-Präsident war. Ich fürchte, die Synchronarbeit an dieser Folge fiel in die heiße Phase des US-Wahlkampfs, wo unsere alerten Synchronverantwortlichen nicht wissen konnten, ob Bush oder Dukakis von den Demokraten das Rennen machen würde. Eins wussten sie, Reagan wird es auf jeden Fall nicht mehr sein. Also haben sie im Deutschen einfach Thatcher genommen.
Die Eiserne Lady geht immer.
Die Eiserne Lady geht immer. Und wenn man Reagan gesagt hätte, dann hätten die deutschen Zuschauer, wie das der Alex ja mal angemerkt hatte, die deutschen Zuschauer hätten gesagt, hä, wieso, der ist doch gar nicht mehr Präsident. Was ist denn das hier für eine alte Serie, die wir gerade gucken? Na?
Ja, ja.
Und aus Frage der Zahnpasta, was heißt aus Frage der Zahnpasta? Also die Frage der Zahnpasta ist im Englischen einfach nur not on the lips.
Oh.
Und was haben wir da wieder im Deutschen? Etwas Besseres. Ja. Weil da haben wir nochmal die Zahnpasta von den Schienbeinen nochmal hergenommen, einfach um wieder einen Gag zu haben. Gut. So viel meine beiden politischen Exkurse. Ja, kommt nachher noch was.
Das war Respekt.
Frage der Zahnpasta.
Auf jeden Fall referiert Kate, ich will da gar nicht näher drauf eingehen, und Alf sagt irgendwann einfach nur, wow, du klingst schon genauso wie dieser Windbeutel. Und in diesem Moment sagt uns Nathan genau dasselbe, was Kate vorher gesagt hat. Und die trockene Ausleitung dieser Szene, wow, Kate, ich glaube, du könntest auch Präsident werden. Und dieses, Ich bin mir ziemlich sicher, im Englischen sagt sie nichts, aber dieses von Helga Trümper, ich werd verrückt. Finde ich schön.
Ach, Helga Trümper.
Ach, gut.
Ach. Ich hoffe, Sie hören uns zu.
Ja, bitte. Wir gehen auch in Akt 2, denn ach, der Ausbruch ist gut, denn wir gehen ins Schlafzimmer und jeder weiß, im Schlafzimmer steht ein Bett und man legt sich schlafen und es ist, ja, die Überleitung war kacke, aber das ist ja mit beider schlimm.
Rede dich noch weiter um Kopf und Kragen.
Ja, genau, genau. Willi sitzt auf dem Bett. Auftritt Alf. Seid ihr angezogen? Ist das wichtig? Nicht für mich. Alf sucht auf jeden Fall Kate. Diese kommt gerade aus dem Badezimmer im Nachthemd. Also mit dieser Beleuchtung im Hintergrund sehe ich eine scharfe Silhouette. Alf! Ich wollte sagen, du siehst aus wie ein Engel. Dankeschön. Wie ein nackiger Engel. Auf jeden Fall, ja, mach einen Strich. Hängt Alf immer noch auf dieser Debatte. Und warum diese Menschen, also diese Politiker, einfach keine einfachen Antworten geben können. Kommentar Kate, so wie deine Antwort auf die Arbeitslosigkeit einen Arbeitslosen anstellen, der dich Huckepack nimmt.
Und dann die Entgegnung.
Die kriege ich leider nicht zusammen. Wenn ich die Würde eines Menschen dadurch wenden kann, dass ich auf seinem Rücken reite, dann werde ich mich nicht weigern. Sinngemäß, sinngemäß.
Ja, aber schön.
Und der arme Willy versucht zu erklären, du siehst nur das Bild, du siehst nur den Rahmen, aber das Bild, nee, du siehst immer nur das Bild, aber den Rahmen siehst du nicht. Meinst du das Bild über dem Klavier? Nein, ich meine, ich kann es mir gerne ansehen. Nein, ich meine, also er ist völlig verzweifelt und Kate interveniert irgendwann und sagt, wenn Alf sich das Bild über dem Klavier ansehen möchte, dann soll er das tun.
Stopp.
Ja.
Willy redet immer im Deutschen über dieses Bild, dessen Rahmen Alf nicht sieht.
Ja.
Im Englischen fällt hier immer wieder der Begriff Big Picture.
Das Bigger Picture, ja.
Genau, und das sagst du im Englischen ja immer dann, wenn du das große Ganze meinst.
Ja, genau.
Und da wir dieses Bild eigentlich im Deutschen nicht so haben, zumindest nicht lexikalisiert, so als Redewendung, denke ich, haben sie es einigermaßen gut mit dem Bild und dem Rahmen gerettet, sodass dann auch wieder auf das Bild im Wohnzimmer da über dem Klavier referenziert werden kann.
Aber der Abschlussgag gehört natürlich dem Außerirdischen. Während er geht, schließt eure Tür nicht ab. Möglicherweise habe ich noch ein paar politische Fragen an euch. Und Witty stürzt zur Tür. Er hat den Schlüssel. Sogar das sprechende Pferd ist über Nacht in der Scheune geblieben. Und das ist ganz klar eine Anspielung auf Mr. Ed.
Genau. Und Willy spricht im Original explizit von Mr. Ed und nicht vom sprechenden Pferd.
Even Mr. Ed stayed in the barn?
Ja, also genau, genau, genau. Anfang 1989 traute man dem deutschen Publikum offenbar nicht zu, sich noch an Mr. Ed zu erinnern. Die Ausstrahlung lag zu diesem Zeitpunkt auch schon 25 Jahre zurück. Sat.1 sollte jedoch kurze Zeit später Mr. Ed wieder ins Programm nehmen. Und da habe ich es denn zum allerersten Mal gesehen.
Ich auch. Ich fand's großartig.
Und lieben gelernt.
Ja.
Vor allen Dingen Helmut Kraus sprach das Pferd. Helmut Kraus, ein begnadeter,
ja,
Hörbuch, Hörspiel und Synchronsprecher. Den habe ich noch mal kurz vor seinem Tod persönlich kennenlernen dürfen.
Nein.
Bei Karl-May-Festspielen hatte er den Overtext gemacht in Burgrieden. Und da haben wir uns unterhalten und er hatte sogar noch eine Autogrammkarte für mich dabei. Es war so toll. Es war ein schönes Erlebnis, diesen tollen Mann noch mal kennenzulernen, diesen großartigen Schauspieler auch, den wir Kinder natürlich auch aus Löwenzahn kennen. Nämlich er spielte den Nachbar von Peter Lustig.
Genau, genau. Und er sprach auch Jafet Kotto in Alien, soweit ich weiß.
Ja, das kommt hin.
Ja.
Da bin ich, ja, da könntest du recht haben.
Oh, Mr. Ed, oh, selbst das sprechende Pferd.
Ja.
Hast du mir nach einer Scheune geblieben.
So, verzeih diesen Exkurs. Wir müssen ja so langsam mal in die erste Traumsequenz rein, weil eigentlich geht's ja für den Rest der Folge nur um Kate und Alf.
Korrekt. Und deswegen springen wir, wie du schon richtig angedeutet hast, in die erste Traumsequenz. Es ist eine Debatte. Wir haben wieder knallhart nachgeschaut.
Das gefällt dir, ne?
Ich liebe es. Es wird eingeleitet von McLaughlin. Unsere Umwelt ist mehr und mehr in Gefahr. Ähnlich wie die Liberalen. Was würden Sie unternehmen? Kates Antwort, um die Liberalen zu retten?
Dabei möchte sie immer seriös bleiben und macht jetzt so einen Gag, ne?
Ja, genau. Aber der Pitbull bittet doch um Seriosität und Kate referiert und man hört aus dem Off einfach nur, ach was, alles kalter Kaffee.
Ich bin beim ersten Mal gucken erschreckt. Damals, das weiß ich noch. Da war ich nicht darauf vorbereitet, dass Alf auf der anderen Seite sitzt.
Ja, kurzer Dialog. Alf? Kandidat Alf. Was jetzt passiert, außer du möchtest es zitieren, weil ich habe es mir nicht aufgeschrieben, McLaughlin und Alf unterhalten sich.
Ich kann es zitieren, weil wir da einen Unterschied haben.
Tu es.
Okay. Und zu welchen Taten würden Sie raten? Es geht um die Umweltverschmutzung. Da sagt er im Englischen, fragt er Alf, your solution to pollution? Im Deutschen antwortet Alf darauf, fragen Sie den Kandidaten, dann brauchen Sie nicht Rätsel raten, denn der Gute riecht den Braten und zwar quer durch alle Staaten. Haha. Ja? Und das ist im Original ein Rap. My solution to pollution will help your constitution, so send a contribution and start the revolution.
Wow, der Wu-Tang Clan wäre stolz.
Ja, jetzt aber, das ist voll verhaspelt. Und deswegen, ja, wo er im Original, das kommt dann gleich, ich schließe das jetzt einfach kurz an, da sagt er im Original dann, als Kate da intervenieren will, sagt der Moderator, Rapmaster Alf is on a roll. Ja. Das wird dann zu Talkmaster Alf ist am Zug.
Genau. Und seine Antwort, ich danke Ihnen. Bürsten Sie am Stiel?
Ja. Und das ist die erste Gelegenheit, wo wir Elemente aus der Realität, aus Kates Tag, in ihrem Traum wiederfinden. Das kommt noch ein paar Mal mehr. Das Würstchen am Stiel ist das erste Element. Natürlich ist die Debatte selber auch ein Element, was sie mit in den Traum nimmt. Aber das Würstchen am Stiel ist so ein Ding. Später auch die Fernbedienung, ne?
Ja.
Ja. Und all diese Geschichten auch. Und der Imageberater natürlich auch. Das sind auch Sachen aus der Real World.
Und falls ich es nicht erwähnt habe, das ist ja Eidexes neuer Job im Einkaufszentrum.
Genau.
Mit seinem Haarnetzwürstchen am Stiel zu verkaufen. Falls ich es nicht erwähnt habe, ich weiß.
Ich glaube, du hast es. Wiener on a Stick.
Wiener on a Stick. Würstchen am Stiel? Mit Vergnügen. Auf jeden Fall ist Alfs Lösung für die Umweltverschmutzung, einfach Ballons über die Schornsteine zu klemmen.
Ja.
Ganz einfach. Kate findet das Schwachsinn. Und was macht man denn bitte, wenn die Ballons dann voll sind? Ich lade sie in meinem Acrylpullover statisch auf und lasse sie hoch an die Decke des Weißen Hauses. Und wie die Puppe immer so, ne, mit den Händen scheinbar versucht, hier beim Publikum Fishing for Compliments und so.
Ja, ja.
Voll geil.
Was ich aber am allergeilsten finde, ist der fast trockene Kommentar des Moderators. Das ist für mich eigentlich voll die Überpointe. Nämlich endlich ein Kandidat, der die Dinge ähnlich intelligent sieht wie ich selbst. Wie geil!
Ja, ist richtig. Ich höre es in meinem Kopf. Kate findet es natürlich nicht intelligent. Und dann kommt, glaube ich, was, da wirst du dich gleich draufstürzen. Ne? Saure Trauben, Tanner. Mrs. Tanner. Sie verlieren. Ich stimme für unseren Alfie.
Ja, die sauren Trauben.
Mhm.
Diese Sour Grapes, das ist tatsächlich eine Redewendung, die du im Englischen verwenden kannst. Das kommt aus einer Fabel, das kommt aus einer Aesop-Fabel mit dem Fuchs, der an die Trauben nicht rankam und sich dann irgendwann abwendet. Also er streckt sich nach den Trauben und er kommt nicht ran und irgendwann geht er weg und sagt, haben sowieso eine Macke. Nee, also sind sowieso noch sauer, ja? Und das ist damit gemeint, also quasi etwas herabwürdigen, weil man es selber nicht vermag. Also im Endeffekt, wenn ich das jetzt mal auf die Metaebene ziehen würde, schlechter Verlierer zu sein.
Ah, okay.
Das sind die sauren Trauben. Und deswegen, ich wundere mich ein bisschen, dass man die hat stehen lassen. Also wenn wir jetzt mal alle Zuhörenden da draußen fragen, wer das mit den sauren Trauben bis ins Kleinste verstanden hat. Ich weiß nicht, ob wir da auf so viele Leute kommen.
Auch ich
musste bei den Sour Grapes nachschlagen. Lustig ist, dass es sogar ein Gesetz gibt, was im Volksmund Sour Grapes heißt. Nämlich, es gibt eine Gesetzmäßigkeit, dass du, wenn du in den Vorwahlen angetreten bist und dort unterliegst, dass du nicht nochmal für eine andere Partei antreten darfst. in diesem Rennen. Quasi, um dann doch noch, weißt du, Präsident werden zu können, eventuell.
Ja, da sind wir wieder bei diesem furchtbar komplizierten Wahlsystem.
Ja, genau. Sour Grapes Law heißt es, glaube ich, genau.
Sauer ist offensichtlich auch Kate, denn sie wird von Alf geweckt, der einfach so im Schlafzimmer steht. Und während sie wach wird, und das ist, ganz ehrlich, das ist schon mein Lieblingszitat, ich arbeite das hier schon mal ab, schaut die Puppe unter die Decke und sagt, oh, sieh doch mal, Willis Schienbeine glühen im Dunkeln. So wieder der Schienbein-Fetisch. Und Kate reißt ihm irgendwie so die Decke aus der Hand und die Puppe. Wolltest du irgendwas Bestimmtes? Fleisch. Mehr nicht. Und Käse. Und das zwischen getoasteten Weißbrotscheiben.
Stopp!
Ja!
Es ist so viel, Brian, es ist so viel drin. Ich weiß. Oh Mann. In dem Moment, wo sie das erste Mal aufwacht aus Traumsequenz Nummer 1, sagt Alf ja immer, sie ruft ja seinen Namen und er wiederholt dann zweimal, das ist mein Name, immer zu Diensten, verehrte
Dame. Stimmt, sorry, das hatte ich mir nicht aufgeschrieben.
Und das ist im Original, that's my name, ask me again and I'll tell you the same. Das ist eine Abwandlung eines Kinderreims. What's your name? I'm Puddentame. Ask me again and I'll tell you the same.
Junge, da hast du aber wirklich sau viel ausgegraben.
Es tut mir leid. Es wird nicht der letzte Kinderreim bleiben, tatsächlich.
Oh.
Auch da wiederholt sich noch was. Ja, Fleisch und mehr nicht und Käse und das zwischen getoasteten Weißbrotscheiben. Mein Lieblingszitat der Folge, uneinholbar. Und dieses und mehr nicht von Kate ist im Original einfach Meat, weil er sagt im Englischen natürlich Meat und sie fragt zurück Meat. Der Puppe konnte man Fleisch unterjubeln, Enskedins Mund formt aber ein M, da ging das Fleisch nicht. Und deswegen wurde daraus dieses und mehr nicht. Also Lieblingszitat, echt. Auch die gestische Untermalung der Weißbrotscheiben.
Ja.
Schön. So, das war meine Anmerkung. Wir müssen ja in die Traumsequenz Nummer 2. Es geht ja sofort weiter.
Ja, aber Tommy Pieper ist auch so schön in der Sequenz. Fleisch.
Und Käse.
Aber Alf hat noch eine wichtige Frage, beziehungsweise findet, dass eine wichtige Frage den Kandidaten nicht gestellt wurde, ob sie ein guter oder ein schlechter Präsident wären. Und Kate findet die Frage so ein bisschen merkwürdig. Und sie will ihn offensichtlich loswerden. Und Alf würde diese Frage stellen und sie sagt immer, du solltest der Moderator sein. Wenn du mich brauchst, du findest mich im Kühlschrank. Und sie sagt dann noch was und er sagt, na gut, aber, und dann sagen sie es unisono, ich bin trotzdem im Kühlschrank. Ja. Dann legt sie sich wieder schlafen.
Und da sieht Kate auch wirklich ein bisschen zerknautscht aus. Mhm. Ja, entzückend.
Zerknautscht ist sie nicht in Traumsequenz Nummer 2, denn Alf ist tatsächlich der Moderator.
Mhm.
Und Kollege Hasenpfeffer ist auch am Start. Hasenpfeffer. Das geht auch nicht so lang, aber es sind so 2, 3 Sachen, die haben mich kaputt gemacht. Ne? Willkommen, Mrs. Tanner. Das ist doch wohl ihr richtiger Name. If this is your real name, richtig?
Ja, genau.
War nämlich eine Catchphrase von Wrestling-Manager damals. Aber auch egal. Das ist er. Catherine Daphne Halligan Tanner. Meine erste Frage. Wie kommen Sie zu einem Namen wie Daphne?
Und dann wieder das mit der Nase so.
Ja, genau. Kate möchte nur über die wichtigen Sachen sprechen. Arbeitslosigkeit. Wenn Sie Präsidentin wären, bekommt mein Bruder dann einen Job? Kate antwortet wie eine richtige Politikerin. Ah, das zeigt, dass sie überhaupt nichts wissen. Daffchen. Ich habe überhaupt gar keinen Bruder. Daffchen. Und er bezichtigt Kate weiterhin der Lüge und sagt irgendwann, außer du sagst jetzt Stopp, weil nee, dann bin ich...
Ich sage nicht Stopp. Später okay. Dann.
Sie können wieder auf ihren Platz gehen. Ich stehe doch hier nicht vor Gericht. Und die Puppe mit dem Zeigefinger... Lügen Sie weiter, dann werden Sie. Und Kate sagt, ich habe nicht gelogen. Und da sind wir jetzt bei der Fernbedienung. Alf nimmt eine Fernbedienung und schaltet Kate einfach stumm. Mhm.
Du hast jetzt, glaube ich, einen Satz von Alf ausgelassen, auf den ich Bezug nehmen wollte. Deswegen füge ich den jetzt einfach noch hier rein. Dem Bitte. Lügner glaubt man nicht, auch wenn er die Wahrheit spricht.
Ja, genau.
Und da kommt der zweite Kinderreim. Ja. Liar, liar, pants on fire, sagen die Kinder in den USA. Also, er lügt, dem brennt die Hose. Wächst nicht irgendwie, da wird die Nase nicht lang, sondern die Hose brennt.
War das nicht auch in der vorherigen Folge, ne, wo Alf sagte, ich bin wie der Junge im Brunnen und Willi sagt, der Junge war ein Lügner. Irgendwie sowas. Ich erinnere mich dunkel. Liebe Zuhörende, schreibt uns podcast@halber-im-tonfisch.de oder über unser Kontaktformular, damit ihr mich geistig ein bisschen unterstützen könnt. Ich bin alt, ich brauche geistige Unterstützung. Geistige Unterstützung braucht scheinbar auch Kate, denn sie wacht wieder auf und repetiert dieses, ich habe nicht gelogen, ich habe nicht gelogen, ich habe nicht gelogen. Die Puppe steht vor ihr, der Spiegel, einer Kette um und Ohrringen. Kate fragt ihr, was machst du da? Ich schmücke mein Haar gleich. Ja.
Trying on cheap jewelry.
Oh.
Ich probiere billigen Schmuck an.
Das ist doch wieder mehr als abwertend in Richtung Kate, oder?
Aber sowas von.
Meine Güte. Aber auf jeden Fall. Scheiße. Wieder macht das beides großartig. Kate hatte einen Albtraum. Alf, so einen, wie ich auch immer habe, dass ich glaube, ich gehe zur Arbeit und plötzlich merke, dass ich vergessen habe, meine Hosen anzuziehen. Und dann fällt mir ein, dass ich nie arbeite und niemals Hosen trage. Nein, sie war bei der Präsidentschaftsdebatte und Alf war der Moderator und er hat nur blöde Fragen gestellt. Antwort Alf, hatte ich Hosen an? Genauso blöde Fragen wie diese. Hatte ich Hosen an?
Bescheuert.
Oh. In diesem Moment wacht Willy auf. Alf, schlaf nur weiter, mein Willy. Das hier geht dich gar nichts an.
Genau.
Die Reaktion, oh, okay. Und er dreht sich wieder um und schläft weiter. Aber Alf hat noch eine blöde Frage. Warum denn diese Kandidaten alle gleich aussehen? Und Kate sagt, das ist überhaupt keine blöde Frage. Dann entschuldige. Das hast du uns ganz kurz reingehauen. Und Kate referiert, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass sie alle denselben PR-Berater haben, die alle nach Schema F arbeiten, lalala. Warum erzähle ich dir das bloß? Das fragst du mich? Ich dachte, du möchtest mich in den Schlaf lullen. Und dann kommt dieses raus mit dir. Und der Zeigefinger. Das ist raus mit dir. Aber er kündigt an, nochmal vorbeizukommen. Zwischen 2.23 Uhr und 3.44 Uhr, ich weiß es nicht. Kate alldieweil schläft wieder ein. Und sie hat den nächsten Traum. Die Familie ist da und ihr Auftritt war toll.
Naja, zumindest sagt das die Familie.
Ja, es fehlt ja noch eine Person. Ne?
Ja.
Die den Auftritt betitelt als gequälte Mäusekacke, um das mal zusammenzufassen. Du brauchst Hilfe, meine Karte. Willy nimmt die Karte. Gordon Shumway, Persönlichkeitsberater. Die Tinte ist doch feucht. Ich bin frisch eingestiegen. Und außer du möchtest es repetieren, aber er macht sie halt wirklich richtig nieder. Und als allererstes, und dann kommt eine Gartenschere ins Bild, muss dieser Rock erstmal um 5 cm gekürzt werden. Sie nehmen ihm die Schere ab und Lins trockenen Kommentar finde ich da ziemlich geil. Wir werden ihn später abstecken.
Oh Mann.
Wir lernen auch, dass Kate einen anderen Namen braucht, denn Kate Tanner klingt ja wie, putz dir die Schuhe ab, ich habe gerade gewischt. Ähnlich wie bei der Politikerin Ferrari. Willis trockener Kommentar, Ferraro.
Ja, da muss ich einhaken.
Hake,
Lernen wir bitte mal wieder was über die US-Politik. Geraldine Ferraro wird angesprochen. Die Politikerin, die kein Auto ist. Sie war bei der US-Wahl im Jahr 1984 der erste weibliche Kandidat einer großen Partei für die Vizepräsidentschaft. Anlässlich ihres Todes würdigte Präsident Obama dann Ferraros Kampf um die Gleichberechtigung der Frau. Ihrer Karriere und ihren Idealen sei es zu verdanken, dass seine Töchter Sascha und Malia in einem gerechten Land aufwüchsen. Und das sind große Worte von Obama, weil er hatte auch mal so den ein oder anderen Zwist mit ihr, mit der Frau Ferraro.
Also Lars, ich mache das selten, wahrscheinlich viel zu selten, aber ich muss jetzt wirklich mal eine Lanze für deine Stringenz brechen, was diese Recherchen angeht. Das ist wirklich Wahnsinn. Gerade in dieser Folge ist es unglaublich. Danke dafür.
Ich nehme das bei mir eher als zwanghaft wahr mittlerweile, aber ich will es dann immer ganz genau wissen.
Das ist, glaube ich, auch nur menschlich und das ist auch ein Teil von dir. Ein Teil von Kate ist auch der Name, denn der muss geändert werden.
Ja, der Name, richtig, oh Gott.
Genau. Und Alf bringt Vorschläge wie, lass mich nachdenken, Whoopi Tanner. Nein, das ist Indira Tanner. Nein, Mary Tyler Tanner. Oh, wartet, jetzt hab ich's. Und er flüstert es Kate ins Ohr. Wir schwenken um und sehen nochmal John McLaughlin. Knall hat nachgefragt. Der begrüßt Miss Sigourney Tanner. Und sie trägt, ich glaube, das Outfit ist das, was... Das hat Sigourney Weaver auf jeden Fall. Sigourney Weaver hier, eine wundervolle Frau, die sich auch ganz, ganz stark für Frauenrechte in Hollywood einsetzt. Frau Weaver, Sie werden unseren Podcast nicht hören, aber ich sage es einfach trotzdem, Sie sind eine wirklich, wirklich, wirklich tolle Frau.
Ja.
Und nicht nur, weil Sie in Ghostbusters mitgespielt haben. Auf jeden Fall, dieses Outfit hat sie irgendwo mal in irgendeinem Film getragen, ich weiß noch nicht mehr in welchen. Liebe Zuhörende, wenn ihr das wisst, schreibt uns. Und Horst Schlemmer, John McLaughlin, sagt, das ist schon besser. Sehr viel besser. Und das ist die Überleitung wieder zurück in die Realität. Denn Alf steht mal wieder vorm Bett und sagt, das ist schon besser. Sehr viel besser. Ja, so ist es besser. Kate wacht auf. Nicht du schon wieder. Wäre dir ein Einbrecher an meiner Stelle lieber? In diesem Moment ja, wie du willst. Die Puppe formt eine Pistole mit den Fingern. Geld oder Leben.
Sehr gut.
Das hab ich in der Vorbereitung mindestens 5-6 Mal zurückspult. Wie du willst. Geld oder Leben. Auf jeden Fall trägt er Willys Morgenmantel, weil er denkt, das ist die adäquate Kleidung für seine Kamingespräche, ja, denn er will jetzt selbst Präsident werden. Genau. Und Kate wirft ihn natürlich wieder raus. Seine Ausleitung ist, gut, ich bin in der Küche und entwerfe Sticker für die Wähler. Und jetzt, Lars.
Was denn?
Jetzt kommen wir.
In die letzte Traumsequenz.
Zu Traum Nummer 4. Ja.
Ich freue mich schon drauf. Brian, leg los.
Wir sehen Alf offensichtlich im Oval Office. In einem Anzug. Und er sitzt da und möchtest du oder soll ich?
Nee, ich hab dir schon das Zepter gegeben.
Präsident, Präsident, Banana, Sana, Froh, Präsident, Kikako, Präsident, Alpha Präsident. Ha, ha, ha. Okay, das klang eher nach Bud Spencer, aber ist auch egal. Und er dreht den Globus. Ene, Mene, Manomai, stoppt den Globus. Mongolei.
Im Original reibt es sich nicht so gut. Ini, Mini, Mini, geboren. Also er landet bei Gabun, heißt im Englischen geboren. Das wird nochmal wichtig sein.
Wie gesagt, bei der Sequenz musst du mir ein bisschen helfen. Die hat mich ein bisschen erschlagen. Mhm. Auf jeden Fall winkelt die er ruft seine Sekretärin, sie möge doch bitte ein Memorandum an Gorby schicken.
Aber machen Sie es per Eilboten. Nein, Perestroika, das geht schneller. Gorby et Orbi.
Ja, genau.
Ich habe mir das deswegen aufgeschrieben, weil ich leider Gottes beim Englischen ein bisschen ausholen muss.
Hole.
Im Englischen hörst du nichts davon.
Okay.
Genau, er weist seine Sekretärin an, mal in Gabun anzurufen und dann ask if they need foreign aid or if they want Sally Struthers to adopt some of their kids.
What?
Frag Gabun mal, ob sie Hilfe von außen brauchen oder ob sie wollen, dass Sally Struthers ein paar ihrer Kinder adoptieren soll.
Wer ist Sally Struthers?
Ja.
Du wirst es mir sagen. Ich weiß es.
Ich bin in das nächste Hasenloch gekrochen. Der Gag zielt darauf ab, dass die Schauspielerin Sally Struthers in den 1970ern in hochemotionalen Werbespots um Spenden zugunsten hungernder Kinder in Afrika und Asien warb. Zum Zeitpunkt der Erstausstrahlung dieser ALF-Folge wurde sie schon oft parodiert, weil sie dabei immer stark auf die Tränendrüse drückte. Der Grund, warum sie es tat, geriet leider immer mehr und mehr in den Hintergrund. Aber kurz zur Erklärung, Sally Struthers gehörte zum Cast der äußerst erfolgreichen Serie All in the Family, die wir hier schon mal erwähnten. Das ist nämlich die das Vorbild gewesen für Ekel Alfred, für Ein Herz und eine Seele. Aber hierzulande kennt man sie eher aus Gilmore Girls. Dort spielte sie Loreleis nervige Nachbarin Babette. Jetzt hat der ein oder andere ein Bild davon, wer Sally Struthers ist.
Danke auch hierfür. Das ist ja wirklich Wahnsinn.
Mir ist noch was anderes aufgefallen, wo du drüber hinweggegangen bist. Das siehst du auch nur im Standbild. Hinter Alfs Präsidentensessel kann man Familienfotos erkennen. Man sieht aber nur Melmackis. Also hat Alf offenbar mittlerweile eine Familie. Vielleicht hat er Rhonda kommen lassen.
Hilf mir, Rhonda, hilf. Hilf mir, Focus! Auf jeden Fall, Auftritt Kate.
Strich.
Ich hoffe, sie verübeln es mir nicht, dass ich sie geschlagen habe mit 150 Millionen Stimmen zu einer. Und jetzt kommt was Spannendes. Der Traum im Traum. Denn Kate sagt sinngemäß, so dass sie sich ja richtig vorbereiten konnte, weil er sie die ganze Nacht wachgehalten hat. Das fand ich spannend.
Ja, ist wieder ein Element aus der Realität,
ja,
die sich rüber in den Traum zieht. Ja.
Genau. Und Alf wundert sich, dass er gewählt wurde, vor allem nach dem Gerücht, dass er Donna Reeds Katze gefressen hätte.
Stopp.
Ja.
Jetzt wird's echt kompliziert. Oh je. Im Original wurde Alf nicht beschuldigt, Donna Reeds Katze gefressen zu haben, sondern die von Donna Rice. Oh.
Wer ist Donna Rice?
Ja, wir müssen das vermutlich kurz klären. Donna Reed war Schauspielerin, hatte die weibliche Hauptrolle in Ist das Leben nicht schön? Also der bekannteste US-Weihnachtsfilm, ne, der da auch jedes Mal zu Weihnachten immer wieder läuft. Und für ihre Nebenrolle in Verdammt in alle Ewigkeit bekam sie sogar einen Oscar. Donna Rice hingegen ist eine politische Aktivistin. War auch mal Schauspielerin, aber ist eine politische Aktivistin, die sich heutzutage für ein pornografiefreies Internet und den Schutz von Kindern im digitalen Raum einsetzt. In den 80ern war sie jedoch in einen handfesten politischen Skandal verwickelt, als ihr ein Verhältnis mit dem ehemaligen Senator Gary Hart angedichtet wurde, was letzten Endes seine Präsidentschaftskandidatur für die Demokraten beendete. Und jetzt rekapitulieren wir. Gary Hart war draußen, Joe Biden war draußen, wir berichteten, und im Rennen blieb dann nur noch Michael Dukakis, der dann gegen George Bush Senior verlor. Man fragt sich, ob wir heute in einer anderen Welt leben würden, wenn das alles anders gelaufen wäre. Wenn Biden damals schon, keine Ahnung, oder Gary Hart Präsident geworden wäre. Manche sagen, nee, andere sagen, vielleicht.
Möglich. Das ist halt immer, um Gottes Willen, das wird sonst ein bisschen zu arg philosophisch.
Ne?
Aber danke auch hier.
Cool, die kamen von Donna Rice auf Donna Reed, die Deutschen. Ja. Interessant.
Ich glaube, eine amerikanische politische Aktivistin Mitte, Ende der 80er war in Deutschland vielleicht nicht so präsent wie jetzt eben eine Donna Reed, eine Schauspielerin.
Klar, aber du musstest irgendwas anderes nehmen, aber du hättest dich ja auch noch weiter davon entfernen können. Du musstest ja nicht unbedingt eine andere Donna nehmen, weißt du, wie ich meine?
Ja. Stimmt. Eine andere möchte Alf nicht nehmen für sein Kabinett. Ich greife da jetzt mal vor, damit ich eine Überleitung habe. Als allererstes bietet Essen an. Popcorn. Ich hab's über der ewigen Flamme rösten lassen.
Das ist das allererste Alf-Zitat, was du jemals mir gegenüber gebracht hast. Weißt du das eigentlich?
Echt? Ja. Das? Okay.
Vielleicht auch zu einer gewissen Zeit das häufigste. Ja, das hast du immer wieder gebracht. Ja, aber es war das allererste. Etwas Popcorn.
Und Alf sagt ganz klar, er möchte Kate in seinem Kabinett, sonst gründen sie mit ihrer einen Stimme noch eine Oppositionspartei. Haha!
Stopp! Sonst gründen sie mit ihrer einen Stimme noch eine Oppositionspartei. Brandgefährlich. Also, er möchte sie in seinem Kabinett haben. Das englische Wort Cabinet kann auch Arzneimittelschränkchen heißen. Und deswegen hat man hier einen Wortwitz eingebaut. Er sagt, right between the Bengay and the dental floss. Also, zwischen die Schmerzsalbe und die Zahnseide. Da möchte er sie haben. Und ich muss sagen, klar, dass die Deutschen da was anderes nehmen mussten. Und sie haben was ganz Tolles. Sie haben das mit der einen Stimme nochmal aufgegriffen. Und haben das quasi denn genommen, weil Alf sich ja hinterher kaputt lacht. Also muss das ja eine Punchline sein. Ja. Und ich muss nicht sagen, toll gerettet. Echt toll.
Ja. Man muss auch dazu sagen, er frisst die ganze Zeit Popcorn. Ja,
und er wirft es.
Ja.
Er wirft sich das ins Maul.
Komme ich gleich noch dazu. Kates Antwort auf die Spitze mit der Oppositionspartei. Wie ich sehe, haben sie ihren Unsinn für Humor nicht verloren. Warum sonst hätte ich Otto Walkes als Richter berufen, als oberste Bundesgericht? Rülps. Ja. Ich stoppe proaktiv.
Im Original beruft er natürlich nicht Otto Walkes als obersten Bundesrichter. Also diesen Weltruhm hat Otto ja nach wie vor nicht. Sondern Judge Reinhold, einen Schauspieler.
Kenn ich, Beverly Hills Cop.
Richtig. Und Judge ist eben das englische Wort für Richter.
Jawohl.
Und es war dessen Spitzname als Kind und er, als er Schauspieler wurde, behielt er ihn dann bei. Und du hast es richtig gesagt, er war Detective Rosewood in den Beverly Hills Cop.
Der mit dem Waffenfetisch. Ja. Billy, wir müssen unbedingt miteinander reden. Mit dem großartigen
war er in der Neuauflage eigentlich auch dabei? Ich weiß jetzt bloß von 1, 2 und 3.
Im vierten war er, glaube ich, wieder dabei, ja. Mhm. Ja. Aber da wollen wir jetzt nicht hin, sonst machen wir einen Beverly Hills Cop Podcast, aber trotzdem.
Oh, ist schön.
Billy,
immer wieder gucken.
Wir müssen unbedingt miteinander reden. Er rülpst auf jeden Fall, Kates trockener Kommentar. Prost Mahlzeit. Und da ist, glaube ich, das erste Mal, wo die Puppe sich den Kopf zurückwirft und sich Popcorn in den Rachen speichert. Und Kate ist immer noch skeptisch, ne? Weil, ja, wie sieht's denn aus mit der deutschen Frage? Ich kenne sie. Aha, wie lautet sie? Das kann ich schon singen. Warum ist sie da im Rhein so schön?
Ja, die haben wir da im Deutschen reingemogelt. In der Originalfassung fragt Kate Alf, wie er das Problem der Obdachlosigkeit lösen will. Alf entgegnet, dass er das gelöst hätte, indem er jedem Obdachlosen ein Haus hat bauen lassen. Also wird im Original mal wieder ein typischer Stand-up-Dreiklang draus. Obdachlosigkeit gibt's nicht, hab ihn Häuser gebaut. Arbeitslosigkeit gibt's nicht mehr, alle bauen Häuser. Nicht sich Häuser, sondern alle bauen Häuser. Egal für wen, ob für sich oder
da
für andere.
Da wird er im Deutschen dann auch nochmal drauf eingegangen.
Genau, und Kriege gibt's auch nicht mehr, weil alle suchen sich Tapeten für ihre neuen Häuser aus. Das heißt, im Englischen hast du diesen Dreiklang und im Deutschen hast du nur das mit den, ne, alle Menschen bauen sich Häuser und ne, suchen sich Tapeten aus für ihre neuen Häuser.
Ah, das mit den Obdachlosen ist gut. Aber das ist perfekt.
Und wir wissen, dass es ein großes Problem in den USA ist. Nach wie vor. Genau. Das ist ein Unding, dass sowas existiert.
Genau. Ich hake mal ein bei, es gibt auch keine Kriege mehr. Und er sagt zu Kate, sieh mal raus. Und während Kate zum Fenster geht, wirft sich die Puppe weiter in Popcorn in den Rachen. Das ist so geil. Und Kate ist völlig entgeistert und sagt, alle Menschen tanzen in den Straßen. Kommentar Präsident Alf, wir haben jede Menge Platz, seit wir die Börsen geschlossen und die Makler zum Teufel gejagt haben. Mhm. Der alte Alf hat's mal wieder geschafft.
Die Börsenmakler wurden offenbar nicht zum Teufel gejagt im Original.
Sondern?
Es waren tote Börsenmakler, ne, die man quasi von den Straßen gefegt hat. Also da war richtig eine Revolution am Gange im Original.
Wow. Okay. Ich muss das gerade mal kurz sacken lassen, weil für eine Sitcom.
Das ist krass.
Kinder schauen. Wow. Aber ich versuche mich wieder zu fangen. Alfs Telefon, das Präsidententelefon klingelt wieder und der Ayatollah ist am Telefon und sie verabreden sich zum Golf. Und dann?
Im Original?
Oh ja, bitte.
Ist da nichts von gute Miene zu ihren Vorschlägen und so weiter und eine Partie Golf spielen, sondern da kommt ein anderer Golf vor. Da kann man mal wieder sehen, wo die sich haben inspirieren lassen.
Oh.
The Ayatollah returned your call. He's sorry about mining the Gulf.
Oh.
Also den Golf vermint zu haben. Und he'd love to be the White House Santa this year. Also er würde dann im Weißen Haus den Weihnachtsmann spielen dieses Jahr.
Ist das absurd?
Das ist total absurd.
Es ist super absurd schön.
Gaga.
Und jetzt kommt mein zweiter Lieblingsgag. Wir haben ja nur Lieblingsszene, aber der rangiert ganz weit oben mit. Denn Kate sagt, ich denke, Sie sind ein guter Präsident. Dann klingelt das Telefon und Alfs Kommentar, keine Sorge, es ist das schwarze Telefon. Ja. Es ist so was ganz Kleines, aber das ist, keine Sorge, es ist das schwarze Telefon. Er geht ran, wirklich? Bla bla, legt auf. Du musst mich entschuldigen. Ich habe ein Rendezvous mit der Geschichte. Das Bild blendet über. Wir sehen den Mount Rushmore.
Mhm.
Der Mount Rushmore, wie der geneigte Zuhörende vielleicht weiß, da sind vier Präsidenten in den Berg gemeißelt. Ich kann sie alle vier nicht aufzählen. Ich weiß nur, Lincoln ist dabei. Lars, weißt du mehr?
George Washington dürfte auch dabei sein.
Und noch zwei andere Saftheinis. Ist ja auch egal. Das Bild, die Kamera zoomt heraus und wir sehen den fünften Member, Anglizismus. Ich glaube, es ist mein erster heute oder mein zweiter oder dritter, keine Ahnung. Den fünften Member der berühmtesten Präsidenten der USA, nämlich unseren lieben alten Alfie.
Von daher,
das ist super. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, der in meinem Spickzettel als letztes Aufwachen vor dem Epilog betitelt ist.
Ja, und ich finde, die Pointe gehört Kate. Die beste eigentlich, die jetzt kommt.
Ja, wie findest du das, Kate? Hä? 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 Und sie völlig verpennt. Du siehst neben Lincoln ziemlich albern aus. Das ist wirklich sehr, sehr gut.
Und dann kommt er mit einer Entgegnung aus der Luft. Und da habe ich mir sehr lange Gedanken drüber gemacht.
Okay.
Das mit Valerie.
Jetzt bin ich gerade ein bisschen verloren. Hol mich ab, bitte.
Naja, er entgegnet ja darauf und er findet, Valerie hätte bei ihrer Familie bleiben sollen.
Ach, stimmt.
Aber es ist ja ihre Karriere. Und da frage ich mich auch wieder, wie bei den sauren Trauben vorhin, frage ich mich, hat das überhaupt jemand verstanden? Jetzt wir als Alf-Fans vielleicht ein bisschen mehr als andere. Dazu komme ich aber gleich. Ja, ja. Da geht's um Valerie's Family. Das war eine beliebte US-Sitcom. Nach der zweiten Staffel stritt man wegen der Kohle, wie so oft. Und am Ende schmiss man Valerie raus und benannte die Serie um.
Okay.
Etwas Ähnliches passierte ja vor einigen Jahren mit Roseanne. Ne?
Stimmt.
Daraus wurden dann die Connors. Aber ein Geschmäckle hat Alfs Kommentar, hey, es ist ihre Karriere. Es wirkt fast wie ein Nachtreten der Produktionsfirma. Nämlich Lorimer produzierte nicht nur Valeries Familie, sondern auch Alf.
Oh.
Und Valeries Family wird in einer späteren Alf-Folge nochmal thematisiert. Aber ihr Hardcore-Fans da draußen, das wisst ihr natürlich. Valerie Harper ist übrigens indirekt bei Alf schon mal erwähnt worden. Sie verkörperte die Rhoda in der Mary Tyler Moore Show. Ne? Die dann ihre eigene Serie bekam und viel zu schnell verheiratet war.
Ja. Rettetete.
Rettetete. Das war mit der Valerie gemeint und ihrer Familie.
Valerie, wenn ich zurückkomme, kriegst du den Arsch drin. Entschuldigung, musste sein. Auf jeden Fall, mach einen Strich, krieg das nicht weg, scheiße.
Ich glaube es aber bis jetzt weniger als letztes Mal. Also ja, wir kriegen die das ausgetrieben, ich und die Zuhörenden. Mal gucken, wie viele Striche die machen.
Sie sprechen nochmal über dieses ganze Politikding und Alf hat scheinbar verstanden, wie es läuft, denn das liegt an der Art und Weise, wie eure Welt eben funktioniert. Und Kate entgegnet, auf Melmac war das wahrscheinlich wesentlich einfacher. Ja, wenn wir irgendwas nicht verstanden haben, haben wir es kaputt gemacht. Und Kate referiert nochmal von ihrem Traum. Ich will da gar nicht näher drauf eingehen, nur eine Sache fand ich sehr, sehr schön. Dieses kurze Eingestreute von Tommy Pieper, dieses
Hä?
Das hat mich irgendwie berührt. Ich hätte jetzt fast gesagt getoucht, aber jetzt habe ich es gesagt. Mist.
Also mich toucht, wie sie sich da ganz kurz an den Händen halten und Kate im Endeffekt von als Präsidentschaft schwärmt. Das nimmt mich mit.
Genau, und das ist genau das, wo ich hin will. Das ist nämlich die Ausleitung. Sie nehmen sich bei den Händen. Gute Nacht, Kate. Gute Nacht, Alf. Und tätscheln sich so ein bisschen die Hände. Und das leitet über in den, wie ich bis jetzt finde, süßesten Epilog der Serie bis jetzt.
Und sau kurz mal wieder.
Sehr kurz. Der ist richtig kurz. Wir sehen Alf auf der Couch sitzen. Und diese Szene gefällt dem Lars auch sehr gut, weil man wieder die Füße der Puppe sieht. Aber das ist ja nicht das Schöne an der Sache. Denn Kate hat sich, ich würde es jetzt mal nennen, auf Alfs Oberschenkel gebettet und schläft.
Es war eine harte Nacht.
Ja, und Alf liest die Illustrierte. Auftritt Lynn. Mami, kannst du mir... Oh, entschuldige. Und dann noch dieser kurze Satz. Ach, Lynn. Kannst du mich hier rausholen? Und die Puppe guckt auch nochmal auf Kate. Ich will da jetzt nicht rein interpretieren, ob sie gucken will oder ob Alf guckt, dass er irgendwie sich da rauswinden kann oder ob sie aufgewacht ist. Ich weiß es nicht. Für mich nehme ich einfach mit, er will einfach schauen, ob sie weiterschläft, weil, wie gesagt, es war eine harte Nacht. Und damit ist der Epilog durch. Und wir sind auch durch. Und wie gesagt, dieser Epilog geht vielleicht 20 Sekunden, aber der ist mit, finde ich, der süßeste, den ich bis jetzt gesehen habe. Wirklich, wirklich, wirklich schön.
Ja.
Dann, mein lieber Lars, kommen wir zu unserer Standardkategorie. Lieblingszitat, Lieblingsszene. Hau raus.
Okay, ich fange mit der Lieblingsszene an. Das ist tatsächlich, wie Kate aus der letzten Traumsequenz erwacht, sie Alf von seiner Präsidentschaft erzählt und sie sich an den Händen halten. Aber wie sie da im Epilog auf dem Sofa kuscheln, das ist auch allerliebst. Aber ja, nee, ich nehme das Aufwachen aus der letzten Traumsequenz. Mhm. Und der Weg zum Lieblingszitat ist in dieser Folge wirklich schwer. Da habe ich tatsächlich kurz überlegt, ob ich nicht was Englisches nehmen soll, weil da sind wir drüber weggegangen. Du erinnerst dich an den Augenblick im Oval Office, wo er fragt, wie gefällt Ihnen mein Büro? Und Kate sagt im Deutschen angemessen. Und im Original ist es, so, what do you think of the office? Und Kate guckt sich um und sagt, it's oval. Da bin ich kurz stecken geblieben, dachte ich, könnte ich das nehmen? Und dann kam das Nächste. Natürlich bei der Vorbereitung, was heißt das Nächste, da kam ich ja die letzten Tage und Stunden nicht drüber weg. Hallo Liebling, das ist halt auch schon
das
großartig.
Das winkt noch dazu.
Das hat es auch schwierig gemacht. Naja, und dann noch, wenn wir irgendwas nicht verstanden haben, haben wir es kaputt gemacht. Das ist ja Melmac in a nutshell, ist ja auch ein großartiges Zitat. Und es kommt, zählt auch zu meinen Lieblingen. Nee, aber ich habe es gesagt und ich bleibe dabei. Fleisch. Und mehr nicht. Und Käse. Und das zwischen gerösteten Weißbrotscheiben.
Das ist lustig, denn mein Lieblingszitat ist aus derselben Szene. Oh, sieh doch mal, Willis Schienbeine glühen im Dunkeln. Und die Decke guckt. Das ist so
Oh, guck mal, ich bin so durch, ich habe es gerade falsch wiedergegeben. Es waren getoastete Weißbrotscheiben.
Ich scrolle kurz durch meinen Spickzettel, denn das habe ich mir aufgeschrieben. Und das zwischen getoasteten Weißbrotscheiben.
Genau, geröstet ist das Popcorn, getoastet sind die Weißbrotscheiben. So rum war das.
Über der ewigen Flamme.
Es war ein langer Abend mit dir, Brian.
Ja, meine Lieblingsszene fehlt noch.
Oh, Entschuldigung.
Da nehme ich die Diskussion über Willis Anrufe und Alf, der sie nicht niederschreibt. Und zwar komplett.
Ne? Sie eignen sich nicht zur Niederschrift.
Genau. Du brauchst dich nicht um das Abendessen für Willi zu kümmern. Er ist unterwegs, seine Kleinigkeit. Warum ist er ins Einkaufszentrum gefahren? Hat er nicht gesagt. Neue Schuhe. Ach ja, habe ich vergessen. Diesen ganzen Block, als Willi auftritt und es um seinen Anruf geht, dass es zu spät kommt, das ist meine Lieblingsszene.
Und er guckt immer verkniffener. Ja, schön. Ja. Sehr schön. So, jetzt aber, liebe Zuhörende, ihr könnt uns gerne unterstützen. Natürlich freuen wir uns zuallererst, wenn ihr uns schreibt, wenn euch irgendwas aufgefallen ist, wenn euch irgendwas eingefallen ist, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt. Ihr könnt unser Kontaktformular auf unserer Homepage benutzen oder eben ganz klassisch eine Mail schreiben, podcast@hare-im-thunfisch.de. Ihr könnt auf Social Media kommentieren oder auf Spotify. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns Sterne geben würdet. Das erhöht die Sichtbarkeit unseres Podcasts. Und wenn ihr uns finanziell unter die Arme greifen wollt, ihr wisst, dieser Podcast, der verursacht Kosten, insbesondere Hosting. Und da haben wir zwei Möglichkeiten geschaffen. Ihr könnt euch direkt an den Produktionskosten beteiligen. Einmal, indem ihr uns auf Phonic-Stunden spendet, und dann könnt ihr uns auch noch ein Trinkgeld geben über unseren Ko-fi-Account. Alle diese Links findet ihr in den Shownotes jeder Episode. Ja. Und dann?
Ja, dann bleibt nur noch eins, liebe Zuhörende. Ihr glaubt doch nicht, dass wir aufhören, weil wir sind ja auch mitten in Staffel 2. Und deswegen wäre es cool, wenn ihr in 2 Wochen wieder reinhören würdet, wenn ihr den Lars Folgendes sagen hören wollt.
Denise, Dr. Gordon Shumway. Ah! Ich weiß, ich weiß. Ah! Sie wiederholen sich. Wir besprechen, wenn der Weihnachtsmann kommt.
Ist trotz des fantastischen Zitats, liebe Zuhörende, macht euch auf was gefasst, eine sehr, sehr emotionale Folge.
Aber wir tun unser Bestes und wir sehen endlich mal wieder Michou in Action.
Stimmt, stimmt. Und vielleicht sehen wir auch Willis Schienbeine glühen.
Wir werden es erleben. Bis zum nächsten Mal da draußen. Macht's gut, ciao, ciao.
Tschüss.
Leuchten im Dunkeln.
Ich möchte schon von Zahnpasta-Beinen sprechen.